Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Während in anderen Teilen Europas Sicherheit noch diskutiert wird, läuft sie in den baltischen Staaten im Schichtbetrieb. Im NATO Cyber Defense Center in Tallinn flimmern die Bildschirme, Patrouillen sichern Umspannwerke und Leitstellen überwachen kritische Knoten im Datennetz. Hybride Angriffe, Sabotage und Desinformation sind in den baltischen Staaten Alltag. Die Verteidigungsminister der drei Staaten sind sich einig. In einer gemeinsamen Erklärung betonen sie, dass angesichts der aktuellen Sicherheitslage 5% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung notwendig sind. Ursprünglich ist das eine Forderung von Trump. Seit Juni 2025 ist es auch auf NATO-Ebene als langfristiges Ziel vereinbart. Die Ostseeregion ist zu einem geopolitischen Brennpunkt geworden, geprägt von russischem Druck unterhalb der Schwelle eines offenen militärischen Angriffs. Was heißt das für den Alltag in diesen drei Ländern und wie verwundbar sind unsere kritischen Infrastrukturen? Darüber spreche ich heute mit Oliver Morwinski. Er leitet seit Juli 2022 das Auslandsbüro Baltische Staaten der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Riga. Wer schon immer mal wissen wollte, wie sich dort Sicherheit im Alltag anfühlt, inwieweit sich die Bedrohungslage verändert hat und welche Lehren Deutschland daraus ziehen kann, für den wird sich diese Folge lohnen. Mein Name ist Magdalena Falkner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ich bin jetzt mit Oliver Morwinski in Lettland, genau genommen in Riga, verbunden. Hallo Oliver, schön, dass du heute zu Gast bist.
Hallo Magdalena, vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute über die baltischen Staaten sprechen und darüber, wie es sich dort mit der Bedrohungslage durch Russland lebt. Du leitest jetzt seit Juli 2022 das Büro vor Ort, kannst also auf sehr viele Eindrücke zurückgreifen, die du erlebt hast bzw. immer noch erlebst. Und bevor wir reinstarten, gehen wir in ein kurzes Frage- und Antwortspiel. Ich gebe dir drei Halbsätze vor und du versuchst, diese Sätze möglichst kurz zu vervollständigen. In Ordnung?
Jawohl, dann machen wir's.
Die baltischen Staaten erwarten von Deutschland.
Ganz klar Führungsverantwortung, das beinhalte ich politisch, militärisch sowie auch wirtschaftliche.
Damit Europa gegenüber Russland handlungsfähig bleibt, müssen wir
Abschreckung nicht als Option begreifen, sondern als Notwendigkeit für die Sicherung des Friedens.
Die größte Waffe der baltischen Staaten ist
zweierlei, ganz klar die gesamtstaatliche Resilienz und vor allem die Kenntnis über Russland.
Sehr gut, vielen Dank. Oliver, wir tasten uns ran. Bevor wir mit den ganz großen Fragen beginnen, lass uns erstmal über den Wehrdienst in den baltischen Staaten sprechen. Kannst du einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer skizzieren, welche Wehrdienstmodelle Estland, Lettland und Litauen aktuell verfolgen? Und um den Vergleich zu Deutschland zu haben, seit wann ist dort der Wehrdienst wieder in Kraft?
Ja, sehr gerne. Also alle drei Staaten haben das gleiche System im Hinblick auf die verpflichtende Teilnahme am Wehrdienst. Es gibt aber eine unterschiedliche Ausgestaltung und auch eine unterschiedlichen Startpunkt der Wehrdienste. Ich beginne mal mit dem ältesten Wehrdienst, wenn man so möchte, in Estland. Estland hat nämlich seine Wehrpflicht seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1991 nie ausgesetzt. Es werden ja knapp 3.500 bis 4.000 Rekruten pro Jahr gezogen des männlichen Jahrgangs. Das sind knapp 60% des Jahrgangs. In allen drei Staaten ist der Wehrdienst verpflichtend für Männer. Für Frauen ist es in allen drei Staaten nicht verpflichtend, aber die Möglichkeit besteht, freiwillig teilzunehmen. In Litauen haben wir den Wehrdienst wieder seit 2015 in Kraft. Man hat den 2008 seinerzeit ausgesetzt und 2015 dann, sag mal, im Nachgang der Krim-Annexion hat man erkannt, dass man sicherheitspolitisch wieder aufrüsten muss und deswegen auch den Wehrdienst wieder einsetzen muss. Hier haben wir ein Lotterieverfahren, also es werden nicht alle männlichen Personen eines Geburtenjahrgangs automatisch gezogen, sondern es wird computergestützt per Lotterie ausgewählt. Auch hier haben wir eine Größenordnung von 3.800 bis 4.000 Rekruten pro Jahr. In Lettland gibt es in Anführungszeichen erst seit 2024 wieder den verpflichtenden Wehrdienst. Das ist basierend per Lotterie und auf Anreizsystem. Also man kann sich freiwillig melden, dann kriegt man auch einen höheren Sold, nämlich 600 Euro. Das ist das Doppelte, den man bekommt, wenn man per Lotterie verpflichtet wird. Also auch keine Riesenanzahl, wenn man es am deutschen Verhältnis misst, aber die Wirtschaftskraft ist natürlich auch eine andere. Und der Anreiz bezieht sich auch darauf, dass im Nachgang des Wehrdienstes die weitere akademische Laufbahn unterstützt wird, beispielsweise Unterstützung für die Uni gezahlt wird oder ähnliches. Und man kann den Dienst eben nicht nur in den Streitkräften vollziehen, sondern auch beispielsweise in der Nationalgarde oder in anderen spezialisierten Diensten.
Ja, da gibt es ja dann doch ein paar feine Unterschiede. Ich glaube, klar ist, dass wir von den baltischen Erfahrungen bei der Rekrutierung, beim Reserveaufbau und vor allem auch bei der gesellschaftlichen Akzeptanz noch dazulernen können. Vielleicht kannst du hier nochmal auf ein paar Beispiele eingehen, die dir im Alltag begegnet sind, Stichwort Akzeptanz, aber auch generell Learnings für uns im Bereich Truppenaufbau.
Sehr gern. Also es gab jetzt gerade neuerdings Zahlen aus Lettland, dass die Bereitschaft, in die Armee zu gehen, also den Wehrpflicht zu vollziehen, so hoch war wie seit langem nicht mehr. Einige sagen sogar wie noch nie. Das hat keine finanziellen Gründe, vielleicht auch, aber das spiegelt das Verständnis hier im Land wider. Aber das gilt auch für die anderen beiden baltischen Staaten, dass eben der Dienst in der Armee ein Dienst fürs Land ist und eben notwendig ist, um die eigene Zukunft auch abzusichern. Sich fürs Land einzusetzen, dass die Abschreckung eben auch von einem persönlich abhängt, dass das nicht nur an den staatlichen Institutionen gelegen ist, sondern dass jeder da seinen Dienst leisten muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das spürt man auch in den Gesellschaften, wenngleich, und das möchte ich direkt dazu sagen, es jetzt keine Kriegsmentalität hier in den Staaten gibt und alle rennen jetzt wie verrückt zum Militär. Auch hier gibt es natürlich Kritik und auch Leute finden das nicht gut. Ja. Das gehört dazu. Aber die Mehrheit in den Gesellschaften ist durchaus verantwortungsbewusst, um eben in die Armee einzutreten und auch diese Verantwortung zu übernehmen, weil man eben auch weiß, dass Abschreckung jetzt notwendig ist und dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss.
Interessant, wie merkst du das vor Ort, dass es auch kritische Stimmen gibt? Gehen da die jungen Leute auf die Straße oder?
Eine Demonstrationskultur gibt es eigentlich in den drei Staaten nicht so, wenn man so sagen möchte. Es gibt natürlich Demonstrationen hier und da, aber nicht im großen Maße, wie wir das vielleicht aus Deutschland kennen. Das wird dann über die Medien natürlich gespielt. Das merkt man, dass es da kritische Zeitungsartikel gibt. Auch in Gesprächen kommt das immer mal wieder. Auf Konferenzen spricht man natürlich auch viel darüber hier in der Region. Wir haben natürlich auch hier in Lettland wie auch in Estland die Auseinandersetzung mit diesen zwei, kann man sagen, Gesellschaftsteilen, also russischsprachigen und dann lettisch oder estnischen Gesellschaftsteilen. Und gerade hier wird viel Untersuchung auch von der Wissenschaft betrieben, wie eigentlich diese Gesellschaftsteile denken und auch handeln. Und natürlich im Hinblick auf die nationale Identität. Und der Wehrdienst ist eben eine starke Säule oder ein starker Kern der nationalen Identität, wie man sich hier fühlt. Da wird das zum Teil anders gesehen. Also es gibt auch wissenschaftliche Zahlen, wo beispielsweise in den russischsprachigen Gesellschaftsteilen die Akzeptanz zum Wehrdienst nicht so hoch ist wie in anderen Teilen. Also da merkt man eben dann gewisse Kritik oder keine so große Übereinstimmung wie in anderen Teilen der Gesellschaft.
Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass es gerade gar nicht so einfach ist, für die deutsche Brigade in Litauen Soldaten zu finden, die sich verpflichten. Bis 2027 sollen dort, ich glaube, 4.800 Soldatinnen und Soldaten voll einsatzfähig sein. Mit welchen Maßnahmen kann man hier nachhelfen? Also welche Anreize schaffen hier die baltischen Staaten? Vielleicht können wir uns da ja was abschauen.
Ja, also ich glaube, es ist weniger ein Anreizsystem monetärer Natur notwendig in Deutschland, sondern ich glaube, was wir uns abschauen können von den baltischen Staaten, ist die Schaffung einer wehrhaften Demokratie, so habe ich es vorher schon kurz genannt, einer Resilienz, das große neue Modewort, was ja überall rumschwingt. Also wie wir eigentlich das Verständnis dafür schaffen, dass wir uns für den Staat einsetzen. Und das ist für Deutschland, glaube ich, gar nicht primär nur der Wehrdienst, also der Dienst an der Waffe. Das bezieht sich auch auf andere staatliche Institutionen. Denken wir an die Blaulichtinstitutionen in Deutschland, die auch stärkere Unterstützung benötigen, personeller Natur. Und ich glaube, da ist es notwendig, und das können wir uns abgucken von den baltischen Staaten, wie wir es schaffen, nicht nur mit der Notwendigkeit der geografischen Lage, dass man eben den Feind direkt an der Grenze sitzen hat und deswegen so motiviert ist, sich dafür einzusetzen, sondern dass man beispielsweise über den, wie es hier in den baltischen Staaten getan wird, über den Schulunterricht stärker darauf hinwirkt, ein gewisses Verständnis für ein verantwortungsbewusstes Umgehen mit der eigenen staatlichen Existenz, sage ich mal ein bisschen akademisch, zu erschaffen und zu kreieren. Und da müssen wir eigentlich rangehen, dass wir einen Umgang mit der Bundeswehr und der Gesellschaft ist ja so und so ein Thema in Deutschland, aber auch im Bildungsbereich, dass wir uns da stärker wieder darauf fokussieren.
Wir gehen weiter zur aktuellen Bedrohungslage in den Ländern der baltischen Staaten. Ich glaube, man kann sagen, dass sich die Lage drastisch verändert hat. Frage an dich, welche hybriden Angriffe verzeichnen die baltischen Staaten? Und ne, wenn du jetzt an Sabotage, Desinformation, Cyberoperationen denkst, was und wie viel kriegen denn die Menschen vor Ort konkret davon mit?
Also ich würde sagen, dramatisch hat sich es nicht geändert, aber es hat sich intensiviert. Also wir haben ja beispielsweise in Estland, aber auch in den anderen beiden baltischen Staaten seit 2007, 2008 bereits erste Cyberangriffe verzeichnen können. Und die ziehen sich eigentlich über die ganzen Jahre hinweg durch. Seit 2022 hat sich das natürlich nochmal intensiviert, vor allem in den letzten 2 Jahren. Wir denken an die Angriffe in der Ostsee, auf die Unterseekabel, auf die Kommunikationskabel zwischen Schweden, Finnland, Litauen, Estland oder alle Staaten in der Ostsee sind davon betroffen. Wir denken an die Pakete zurück, die in Litauen versandt worden sind, beziehungsweise da explodiert sind. Wir haben Cyberangriffe eben auf Institutionen. Wir haben Desinformationskampagnen, einmal auf die schon angesprochene Deutsche Brigade in Litauen, aber auch generell Desinformationskampagnen in die Gesellschaft hinein. Ich habe das ganz persönlich auch erlebt. Wir haben Kinder hier auf der Schule, auf der internationalen, und wir haben in der Vergangenheit regelmäßig Bombendrohungen bekommen, also nicht wir persönlich, aber die ganze Schule, auch Schulen im ganzen Land, die spezifisch auf Russland zurückzuführen waren, im größten Teil, wo eben versucht wird, ein Unsicherheitsgefühl in den Gesellschaften zu kreieren, und das findet nach wie vor statt. Wir haben natürlich auch Luftraumverletzungen in Estland gesehen im September letzten Jahres, 13 Minuten. Also man versucht immer die NATO auszutesten und auch Zwietracht in der Gesellschaft zu sehen und eben über Cyberangriffe etc. die Institutionen zu schwächen.
Ich würde es gerne nochmal konkreter machen und so ein Szenario nachbauen. Also es ist jetzt, sagen wir, September 2025, da war, glaube ich, die sogenannte Quadriga-Übung, also NATO-Bundeswehr-Großübung in Litauen. Und ich fahre jetzt mit dem Auto morgens zur Arbeit. Tangiert mich das in irgendeiner Form? Also merke ich davon was, oder ist in diesen Ländern ohnehin das Militär viel präsenter zu sehen als bei uns? Also ich war zuletzt im Februar 2023 im Baltikum und erinnere mich zum Beispiel, dass an diesem, dass ein riesiges Plakat an einem Hochhaus in Litauen hing, wo ganz groß drauf stand: Putin, The Hague is waiting for you, also Putin, Den Haag wartet auf dich. Und ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch hängt, aber erinnere mich auch, dass jedes zweite Haus eine Ukraine-Flagge draußen hatte und das sogar auf den Anzeigetafeln der Busse, wenn die eine Leerfahrt hatten, Slava Ukraini stand. Und auch das Militär habe ich im Stadtbild schon ganz deutlich wahrgenommen. Also deckt sich das mit deinen Eindrücken?
Ja, 100%. Also das Militär ist sehr präsent. Ich kann noch ein weiteres Beispiel hinzufügen. Wir hatten vor 2 Jahren eine Veranstaltung zum Thema Europa organisiert in der Schule im Osten von Lettland und haben dazu verschiedene Angebote gemacht. Und unter anderem war auch das Militär da, weil es eben vom Bürgermeister eingeladen worden ist. Und die haben dann da das militärische Gerät auch aufgebaut und dann liefen da Kinder rum von, weiß ich nicht, 8, 9 Jahren, wo dann eben die Soldaten mit einem Maschinengewehr und Haubitzen etc. auf dem Schulhof standen und einfach drüber gesprochen haben. Und das ist mir so aufgefallen, wenn ich das so respektiv betrachte, mit einer deutschen Erfahrung, einer deutschen Brille, damit wird anders umgegangen, muss man sozusagen. Sprich, man ist einfach sehr daran gewöhnt, und das hat nicht nur mit dem vollen Angriffskrieg der Russland auf die Ukraine 2022 zu tun, sondern das war auch schon vorher der Fall, weil eben das kleine Länder sind. Das Militär ist wichtig für die Existenz der Länder und das ist allen bewusst. Und deswegen ist die Präsenz des Militärs auch in verschiedenen Teilen des Lebens immer mal wieder da und ist überhaupt nicht negativ konnotiert.
Den Bereich Infrastruktur haben wir vorhin schon im Bereich Desinformation, Cyberangriffe angerissen. Wir wissen aus den Nachrichten gerade in den letzten Jahren, dass kritische Infrastrukturen in der Ostseeregion ziemlich verwundbar sind, insbesondere wenn es um Unterseekabel, Gasleitungen oder Stromverbindungen geht. Du hast es vorhin schon gesagt. Gibt es da jetzt Hebel, die man in Bewegung gesetzt hat, um diesen Bereich mehr zu schützen? Wie stark merken die Balten das? Gibt es da immer wieder Vorkommnisse, dass zum Beispiel auch mal ein Netzkabel beschädigt ist und das Internet ausfällt?
Ja, also das merkt man jetzt nicht so im Alltäglichen, dass man jetzt große Einschnitte hat im normalen Leben. Man hat natürlich zum einen die Sicherheit verstärkt, sei es über Patrouillen auf der Ostsee beispielsweise. Man hat auch versucht, die kritische Infrastruktur, sei es Bohrinseln oder auch Unterseekabel, etwas besser zu schützen, technisch mit Sensoren etc. Aber da gibt es einfach keinen hundertprozentigen Schutz. Eine Sache, die man vorangetrieben hat, die damit zusammenhängt, ist das Thema Energieunabhängigkeit. die man eigentlich von 2023, aber schlussendlich 2025 im Hinblick auf das Stromnetz hergestellt hat. Man hat sich hier vom Brell-System abgekoppelt, also von der Verbindung nach Russland. Also es war ein großes Ereignis hier, weil das einmal auch ein emotionales Symbol war, dass man eben noch mehr zum Westen gehört oder eh schon zugehört, aber noch angerückt ist, wenn man so möchte. Und man hat eben, sagen wir, die Erpressbarkeit auch verringert beim Thema Energie. Und das ist unter anderem auch auf den Eingriff von kritischer Infrastruktur zurückzuführen, um eben da resilienter zu sein.
Lass uns nochmal über Begrifflichkeiten sprechen. Jetzt hast du gerade schon die Gefahren durch Russland angesprochen. Gibt es klare Szenarien oder Schwellenwerte, ab denen die baltischen Regierungen von Grauzone bzw. offener Krise sprechen würden in Bezug auf Russland?
Also das ist eine hochsensible Frage. Das beantwortet man natürlich nicht ganz glasklar, weil dann wüsste Russland ja auch, was es machen müsste, um zu provozieren. Deswegen hält man bewusst ja auch diesen grauen Bereich da. Man ist sich generell bewusst, dass jede Attacke, sei es Cyber oder alle anderen Begrifflichkeiten, die wir schon genannt haben, dass das immer ein Austesten der eigenen Reaktionsfähigkeit ist und dass das Eskalationspotenzial auch extrem hoch ist. Und man ist einfach davon überzeugt, dass solche Vorfälle kein Zufall sind, sondern dass das auf Planbarkeit zurückzuführen ist und dass Russland eben versucht, hier die Schwächen auszutesten.
Ja, wie verändert diese Dynamik dann die regionale Zusammenarbeit zwischen den baltischen Staaten? Also gibt es da eine sicherheitspolitische gemeinsame Linie?
Politisch ja. Man tritt sehr geeint auf, sei es außenpolitisch, auch innenpolitisch, ist die Zustimmung beispielsweise zu den Verteidigungsausgaben ungebrochen hoch, auch parteiübergreifend. Auf internationalem Parkett treten regelmäßig die drei Außenminister oder die Vorsitzenden der Verteidigungs- oder außenpolitischen Ausschüsse als drei Musketiere, so nennen sie sich zum Teil, gemeinsam auf, um eben die gemeinsamen Interessen hier zu vertreten. Beim Thema Rüstungskooperation beispielsweise wird es schon schwieriger, weil natürlich in anderen Ländern auch das Thema Rüstung sehr national gesehen wird und eine hohe Bedeutung hat, einmal wirtschaftlich, aber auch sicherheitspolitisch. Hier hat man teilweise, sagen wir mal, Kooperation im Rüstungsbereich, aber ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass wir jetzt eine geeinte baltische Rüstungsinitiative haben. Aber man versucht sich natürlich abzusprechen und natürlich auch im Hinblick auf die NATO-Planung und die regionalen Pläne einfach die eigenen Fähigkeiten in diese Planungen einzubringen, um bestmöglich geschützt zu sein.
Wie denken die baltischen Staaten Themen wie Cybersicherheit, strategische Kommunikation und Energiesicherheit heute ganz konkret in ihrer Verteidigungsplanung mit? Also Stichwort weg vom russischen Stromnetz, das hattest du vorhin schon angesprochen. Monitoring russischsprachiger Medien, Ausbau der Nachrichtendienste. Was genau wird da aktuell gemacht?
Also es gibt eine stärkere strategische Resilienz, die aufgebaut werden soll. Cyberzentren werden verstärkt, um eben Cyberangriffe besser kontern zu können. Es gibt spezialisierte Einheiten, die sich auf das Aufdecken von Fake News beispielsweise beziehen. Die nennen sich Elfen, die eben gezielt auch gestärkt werden, um Desinformationen einmal zu enttarnen, aber auch eigene Narrative stärker zu betonen, um nationale Kommunikation zu stärken und eben auch Russland keine Möglichkeit zu geben, die Gesellschaft weiterhin zu spalten. Das sind eigentlich die wichtigsten Themen, die angegangen werden.
Oliver, wir werfen noch einen Blick auf die NATO und deren Verteidigungsfähigkeit im Ernstfall. Dafür ist ein Blick auf die Suwalki-Lücke zu werfen. Kurz zur Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist ein etwa 65 Kilometer breiter Landstreifen im Nordosten Europas, verläuft entlang der Grenze zwischen Polen und Litauen und liegt zwischen der russischen Exklave Kaliningrad im Westen und Belarus im Osten. Damit ist sie die einzige direkte Landverbindung der NATO-Staaten zu den baltischen Ländern. Strategisch ist sie sehr wichtig, denn wenn diese schmale Verbindung blockiert würde, wären die baltischen Staaten auf dem Landweg vom übrigen NATO-Gebiet abgeschnitten. Deshalb gilt diese Lücke als einer der sensibelsten sicherheitspolitischen Punkte Europas. Wie verwundbar ist jetzt dieser Korridor aus deiner Sicht, insbesondere mit Blick auf Nachschub und Truppenverlegung? Also ist das realistisch, dass es hier zu logistischen Engpässen kommen kann oder ist man darauf inzwischen schon recht gut vorbereitet?
Zweimal ja. Es ist natürlich schwierig, weil es ein enger Grat ist. Du hast angesprochen, 65 Kilometer ist nicht viel im militärischen Bereich. Es ist auch relativ schwer zu verteidigen im Hinblick auf die Höhen und auch eben diese Verbindungsmöglichkeiten zwischen Belarus und Kaliningrad, die eben über den Landweg oder auch über den Luftweg hier die Truppen abschneiden können. Deswegen ist die Verwundbarkeit sehr groß. Es gibt aber natürlich Pläne auch auf militärischer Seite, um denen entgegenzuwirken, beispielsweise einen schnellen Angriff auf Kaliningrad durchzuführen, um einfach Russland hier zu schwächen. Aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass es da zu einer Attacke kommt. Und das ist auch allen drei baltischen Staaten bewusst. Man versucht auch hier über Abschreckung im Land vorzugehen, beispielsweise spezielle Trainingsplätze in strategisch wichtigen Regionen in den Ländern zu erstellen, um da auch NATO-Truppen stationieren zu lassen, um eben die Abschreckungsfähigkeit nochmal zu erhöhen und auch natürlich, um schnellere Truppen dort vor Ort zu haben. Ein ganz wichtiges Element für die Sicherung auch der Suwalki-Lücke ist natürlich die deutsche Brigade, die in Litauen stationiert ist, weil man mit 5000 deutschen Soldaten vor Ort, und das sind ja nicht nur deutsche Soldaten, auch noch internationales Kontingent ist ja dort inbegriffen, die erhöhen noch natürlich direkt auch die Abschreckung und die Verteidigungsfähigkeit in der Region und schützen damit auch ein Stück weit diese Suwalki-Lücke.
Und wie wird von den baltischen Regierungen die Bereitschaft der NATO-Partner eingeschätzt, Artikel 5 im Krisenfall glaubhaft zu erfüllen? Also was für Erwartungen haben die aktuell an uns?
Dass Artikel 5 aktiviert wird, wenn es sein muss, dass Deutschland an vorderster Front, vor allem natürlich politisch, aber militärisch im Zweifel auch, aktiv ist, um einfach die Einigkeit des Bündnisses zu gewährleisten. Man ist natürlich auch davon überzeugt, dass Amerika hier eine wichtige Säule ist. Das ist natürlich unausgesprochen richtig. Unter der Trump-Regierung hat man so seine eigenen Ansichten, wenn man so möchte. Aber dass Artikel 5 aktiviert werden muss und auch aktiviert wird, das steht eigentlich außer Frage, weil damit ist natürlich die eigene Existenz direkt verbunden. Es gibt keine strategische Tiefe in den Ländern. Man ist sich bewusst, dass man ab dem ersten Meter der Grenze verteidigen muss. Man kann sich nicht zurückfallen lassen. Man hat immer davon gesprochen, wir können uns keine Butchers in Estland, Lettland oder Litauen leisten, weil dann ist das ganze Land schon eingenommen von Russland. Und bis dann die NATO kommt, bis dahin sind zu viele Zivilisten getötet worden.
Wir werfen noch einen schnellen Blick aufs Geld. Was geben denn aktuell die drei Staaten für die Verteidigung aus, beziehungsweise was haben sie sich vorgenommen?
Ja, viel. Estland 5,4%, Litauen 5,38% und Lettland 4,91%. Und das sind alles harte Verteidigungsausgaben. Also das sind nicht die 5%, 3,5% und 1,5%, wie in Deutschland und auch anderen Staaten, sondern das sind harte Ausgaben für die Verteidigung. Das ist natürlich im monetären Bereich nicht so viel wie in Deutschland, aber wie gesagt, im Vergleich zum BIP und die Wirtschaftskraft ist das schon viel. Und ich hatte es vorher schon kurz angesprochen, das wird gesamtgesellschaftlich getragen. Über alle gesellschaftlichen Schienen und politischen Couleurs hinweg hat das Zustimmung in den Ländern, weil das natürlich absolut notwendig ist für die eigene Abschreckung und Existenz.
Ich würde gerne noch mehr mit dir über die Menschen vor Ort sprechen, beziehungsweise über gesellschaftliche Aspekte. Lass uns dafür gern einen kurzen Blick auf die Geschichte werfen, nämlich auf der sowjetischen Besetzung des Baltikums. Inwieweit beeinflusst es heute noch die Bevölkerung?
Ja, das ist omnipräsent und natürlich vor allem seit 2022 noch mal mehr nach oben gepoppt, weil das auch nochmal die Erkenntnis hat wachsen lassen und auch mit fortlaufender Zeit noch mehr hat wachsen lassen, dass wenn Russland nicht gestoppt wird, dass es dann keine Freiheit gibt. Und das ist natürlich für alle drei Staaten eminent wichtig. Wir haben eine Generation seit 91, die eben auch noch in der Sowjetunion gelebt haben und nicht mehr frei waren. Natürlich auch mit jungen Gesellschaftsteilen, die das nicht mehr erlebt haben. Aber das ist hier omnipräsent. Deswegen ist ja auch die Unterstützung für die Ukraine so groß, weil das eben kein pathetischer Satz ist, dass die Ukraine unsere Freiheit verteidigt, sondern man hat das mit eigenem Leib erfahren. Man hat die großen Verschleppungen und die Deportationen erlebt. Es gibt quasi keine Familie in den baltischen Staaten, die nicht mindestens ein Familienmitglied durch Deportation nach Sibirien oder Ähnliches verloren hat. Und deswegen ist diese Geschichte absolut omnipräsent und auch maßgebend für die Politik hier.
Wie ist es mit russischsprachigen Minderheiten?
Ja, da können wir einen eigenen Podcast zu machen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich versuche es in der Kürze der Zeit zu sagen. Es ist kein homogenes Bild. Es gibt nicht die russischsprachige Minderheit oder den Gesellschaftsteil. Es gibt die ethnischen Russen, es gibt die russischsprachigen, die aber nicht aus Russland sind. Das sind Ukrainer, Belarussen, Kasachen. Es gibt die russischsprachigen, die einen lettischen Pass haben. Es gibt die russischsprachigen, die einen grauen Pass haben, also staatenlos noch sind, werden zwar abnehmend, aber die gibt es noch. Also ein unheimlich breiter Eimer, Anführungszeichen. Es hat man eine Studie, es gibt verschiedene Studien natürlich dazu. Ganz salopp kann man sagen, seit 22 hat sich die Einstellung zu den Ländern bzw. zu Russland gedrittelt. Ein Drittel stark pro West oder pro Estland, Litauen oder Lettland. Ein Drittel neutral, man möchte nichts zu sagen, man hat vielleicht auch Angst, sich zu äußern. Und ein Drittel ist pro Russland. Neuerdings, vor einem halben Jahr hat es eine neue Studie gegeben in Lettland, dass sich die russischsprachige Bevölkerung noch mehr zurückzieht und noch mehr in diesen grauen Bereich eigentlich zurückfällt und sich nicht äußern möchte. Das ist natürlich schwierig für die Integration in den Ländern, aber auch im Hinblick auf Desinformationskampagnen oder den Schutz vor solchen Kampagnen für die Staaten an sich.
Lass uns noch einen Blick auf den Bereich gesamtstaatliche Resilienz werfen. Wie wird die Zivilbevölkerung auf den Ernstfall vorbereitet? Also ganz egal, ob jetzt Schüler, Reservisten, normale Bürger. Das Beispiel von der Schule hast du vorhin schon genannt, aber kannst du uns noch mal mehr berichten, was vor Ort alles angeboten wird?
Es gibt verschiedene Initiativen. Es gibt beispielsweise Konzepte für Evakuierungspläne, die breit ausgelegt sind. Das heißt also, dass die normale Bevölkerung regelmäßig an solchen Übungen teilnimmt. Da werden dann Häuserblocks oder Wohnblocks zusammengerufen. Die gibt es verschiedene Leute, die eine Koordinierungsaufgabe haben, um eben dann diese Evakuierung, sei es für den Ernstfall beim kriegerischen Angriff oder für eine andere Krisensituation, Erdbeben oder Ähnliches, zu schützen. Es gibt in allen drei Staaten die sogenannten Freiwilligenverbände, die sind hart angekoppelt an das Verteidigungsministerium der jeweiligen Länder, die auch regelmäßige Schulungen durchführen, beispielsweise Überleben im Wald, Koordinierungsaufgaben, auch Dienst an der Waffe. Also alles, wo man Umgang mit Krisensituationen, auch Erste-Hilfe-Kurse etc. Lehrt. Es gibt in allen drei Staaten mittlerweile Wehrdienstunterrichte, habe ich jetzt mal so frei übersetzt. Also jeweils Schulstunden im Unterricht, wo solche Sachen, die ich gerade erwähnt habe, Überleben im Wald, auch Sommercamps, Erste-Hilfe, Theorie zur Sicherheitspolitik etc., regelmäßig geschult werden, um eben die Bevölkerung resilienter zu machen, die Demokratie wehrhafter zu gestalten, also immer wieder, und eben die gesamtstaatliche Resilienz auch aufrechtzuerhalten.
Oliver, letzte Frage an dich. Du bist jetzt schon relativ lange vor Ort. Was hat dich in Lettland oder generell auf deinen Reisen innerhalb der baltischen Staaten am meisten überrascht? Darf positiv sein, darf aber auch gerne was Negatives sein.
Ja, ich fange natürlich mit dem Positiven an, was vielleicht einen negativen Touch hat in einer gewissen Weise. Also auf der einen Seite die Hoffnung und auch die Pragmatik, die mit dem ganzen Thema Sicherheit einhergeht und gleichzeitig eben keine Panik. Also wenn wir uns vorstellen, dass wir einen starken Aggressor direkt an der Grenze haben, dass wir eine lange Geschichte haben mit Russland, dass wir Erfahrung haben im Hinblick auf Verschleppung etc., dass wir ein kleines Land sind und unsere Armeen nicht so groß sind, und dass wir eigentlich stündlich damit rechnen könnten, und die Cyberangriffe etc. haben wir ja schon erwähnt, dass unser Land angegriffen wird, dann muss ich sagen, das merkt man jetzt im Alltäglichen nicht unbedingt, dass große Panik herrscht. Also das hat mich schon stark beeindruckt. Was mich überrascht hat, und das ist vielleicht so ein negativer Effekt in Anführungszeichen, das gilt aber für die ganze Region, hat nicht viel mit Sicherheit zu tun, dass man spricht ja im Deutschen auch vom Baltikum, und das wurde mir direkt seit meinem ersten Tag gesagt, das macht man bitte nicht, weil wir sind eigenständige Staaten. Und das hat mich nicht überrascht, dass man auf diese Eigenständigkeit pocht. Das ist natürlich verständlich und auch gut. Aber dass es beispielsweise keinen großen Austausch zwischen der Gesamtbevölkerung, auch im Medienbereich, zwischen den drei Staaten gibt, was man von außen vielleicht meinen möchte. Man kommt in die baltischen Staaten und dann ins Baltikum und denkt, naja, sowas wie Benelux, nur im Osten oder im Norden, wo man nicht irgendwie versteht, etc. Nein, das ist natürlich nicht so. Wir haben andere Religionen, natürlich andere Sprache, andere Sprachfamilien, ganz andere Zusammensetzung der Gesellschaften. Und dass die Kenntnis voneinander, das sage ich jetzt sehr abstrakt, ja, sehr oberflächlich, nicht so tief war, wie ich es mir am Anfang fälschlicherweise erdacht hätte.
Ja, vielen Dank, Oliver. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir haben gehört, wie sich die baltischen Staaten in einer neuen sicherheitspolitischen Realität behaupten. Zwischen hybriden Angriffen, verwundbarer Infrastruktur und einer Bedrohungslage, die jeden Tag spürbar ist. Wir haben verstanden, welche Rolle NATO-Präsenz, regionale Kooperation und gesellschaftliche Resilienz für die Staaten an der Ostflanke spielen. Und wir haben gelernt, was Deutschland aus diesen Erfahrungen mitnehmen kann. Sei es im Umgang mit Cyberangriffen, kritischer Infrastruktur oder im Verständnis für den sogenannten Graubereich. Oliver hat uns seine ganz persönlichen Eindrücke mitgegeben aus seiner langjährigen Erfahrung vor Ort, zum Beispiel darüber, wie sich Sicherheit anfühlt, wenn sie kein abstrakter Begriff ist, sondern Teil des Alltags. Vielen Dank, lieber Oliver.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung und gerne wieder.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight. Wenn ihr Fragen zum heutigen Thema habt und euch noch weitere Aspekte dazu interessieren, dann schreibt sie uns gern per Mail oder über Social Media. Oliver Mowinski und ich haben heute am 20. Februar gesprochen. Das Ganze ist eine Produktion der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.